Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Nummer 243, dem Podcast von dvdnah.com. Hier ist wieder der Wolfgang und mit mir zu hören sind heute...
Ja, hallo, hier ist Stefan.
Und Andreas, hallo.
Ja, die übliche Besetzung und wir fangen wieder direkt mit unseren Trailern an, die Stefan für uns ausgesucht hat. Und der erste Trailer ist Club Zero. Andreas, wie fandest du den?
Hat mich jetzt nicht wirklich angesprochen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, irgendwie die Welle auf Quirky oder so, ich weiß auch nicht. Also war nicht meins. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber war irgendwie, ja, Mia ist ja immer ganz nett zu sehen und die spielt ja auch immer ganz gut, aber so Optik und alles war jetzt nicht so meins.
Ja, ging mir ähnlich. Ich könnte mir vorstellen, amüsant wäre jetzt übertrieben, aber könnt ganz okay sein und war auch mit diesen Schuluniformen oder was auch immer und diesen Mini-Portionen, die sie da auf dem Teller hatten oder so. Es war schon irgendwie interessant, aber so richtig mitgenommen hat mich der Trailer auch nicht. Also das ist irgendwie, weiß ich noch nicht, was genau da auch passieren soll in dem Film oder so. Geht es da nur um dieses Abnehmen, Dünnsein, was auch immer oder keine Ahnung. Also war ein bisschen schwierig und so richtig Interesse geweckt hat er jetzt in dem Sinne auch nicht bei mir, der Trailer.
Ja, in die Richtung geht es bei mir auch. Ich würde ihn mir ansehen, wenn er auf dem Streamingdienst wäre. Ich glaube auch, das ist halt so, ne? Also es sind ein paar interessante Themen drin, natürlich dieses Abnehmen, dieses Gruppendenken und so weiter. Club Zero wird sich ja wahrscheinlich auf die Kleidergröße beziehen und solche Geschichten. Ich mag Mia ebenfalls, aber ist richtig, so wirklich mitreißend war der jetzt nicht. Scheint ja eine australische Produktion zu sein. Quirky, das Wort fiel ja auch schon, ist alles irgendwo mit drin. Aber ja, also wie gesagt, umgehauen hat er mich nicht, bei Gelegenheit vielleicht mal, aber eher so, ja, nicht Priorität, sagen wir es mal so.
Gut, vielleicht eher Priorität bei dir ein Nightshift?
Den würde ich mir tatsächlich angucken, nicht weil ich groß da was von erwarte, aber es könnte ein netter Genrefilm so werden. Also zuerst vom Trailer her dachte ich, das ist so ein reiner Motel-Slasher-Paranoia-Thriller, aber den scheint es ja doch in die übernatürliche Richtung zu gehen. Wie gesagt, würde ich mir jetzt nicht viel versprechen im Vorfeld von, aber könnte unterhaltsam werden. Ich mag zwei der Schauspieler, die Rachel Ticontin mag ich ganz gern, auch eine Australierin, die ich schon seit mindestens Tomorrow When the War Began mag und immer wieder regelmäßig sehe. Und den Afroamerikaner, dessen Namen ich mir nicht merken kann, war ja auch einer, der von New Girl, genau, New Girl, einer der WG-Genossen und die Serie mochte ich auch. Also dementsprechend sind da so ein paar Punkte bei, wo ich sage, jupp, den würde ich mir aus den Gründen mal angucken. Vielleicht gibt es eine 6 von 10, wer weiß. Aber wie gesagt, die Erwartungen sind nicht so hoch gesteckt.
Ja, sieht ganz solide aus. Ich nehme an, Wolfgang hat Stefan kurz verflucht nach dem Jumpscare.
Da hatte er schon die Augen zu
wahrscheinlich. Sorry, dass ich dich da jetzt unterbreche, Andreas.
Nein, aber alles gut.
Ich fand den eigentlich ganz okay und dann kam halt dieses Übernatürliche da, die Blutverschmierte im weißen Nachthemd oder so.
Und dann war es vorbei.
Dann war es vorbei, aber ansonsten war der eigentlich, also wenn es halt, wie Stefan vorhin gesagt hat, so ein normaler, in Anführungszeichen, normaler Paranoia irgendwie ein bisschen mehr creepy
Thriller irgendwie gewesen,
Thriller ja. Oder so,
yeah.
Dann keine Ahnung, mir ist dann auch Identität eingefallen, der ja auch in so einem Motel spielt irgendwo.
Ja, Vacancy zum Beispiel auch mit Kate
ja, und so. Und wäre dann durchaus ganz okay gewesen, aber sobald dann eben diese Horrorgestalt da vor mir stand, habe ich gedacht, okay, nichts für mich.
Ich bin da mal weg. Ja. Ja, ne, wie gesagt, sieht ganz solide aus, also kann ich mir auch vorstellen, den mal irgendwann zu gucken, wenn es irgendwo zu sehen gibt, Streamingdienst oder mal günstig zu leihen, ja. Wäre ich jetzt auch nicht abgeneigt. Ja, wie du schon sagst, ich habe da auch keine großen Erwartungshaltungen, aber es sieht solide aus.
Und das mit diesem Neonlicht oder so da im Dunkeln oder so, das sah ja dann ganz nett aus immer. Oder der Bärenkopf, der dann öfters mal von der Wand runter
fällt,
knallt.
Ja.
Und,
Ja, und ich habe den Namen durcheinander gekriegt. Ich dachte, irgendwas habe ich falsch gemacht. Es war nicht Rachel Tonkin, sondern Phoebe Tonkin.
Okay.
Tonkin. Phoebe wahrscheinlich. Phoebe Tonkin. Also so ähnlich. Hatte ich nicht nachgeguckt, aber jetzt schon. Nicht, dass uns
ja, so
jemand ein Fehler unter
alles. Das geht ja gar nicht. Das passieren.
Ja. Gut, sonst noch was zu Night Shift?
Nö.
Dann schauen wir weiter zu Baltimore. Fange ich mal an. Der war ganz okay. Imogen Poots, zumindest für mich, in einer eher ungewöhnlichen Rolle. So habe ich sie zumindest noch nie gesehen. Ich habe die immer so ein bisschen als nettes Beiwerk, sage ich jetzt mal, in Erinnerung bei irgendwelchen Filmen. Da jetzt mal was ganz anderes als wohl Erbin, die mit der IRA in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts sympathisiert und da auch den ein oder anderen Anschlag plant und verübt. Durchaus ein bisschen schwerere Kost, aber sah ganz, ganz okay aus. Den würde ich mal durchaus auch mal anschauen, muss ich gestehen.
Ja, der schlägt ja so ein bisschen in die Kerbe von unserem letzten Podcast da in The Land of Sinners and Saints, den wir geguckt haben, mit der IA-Thematik. Der hier sah auch völlig in Ordnung aus. Ich mag Imogen Poots auch ganz gern. Die Thematik ist jetzt nicht so überstrapaziert. Ist jetzt irgendwie ein Zufall, dass da gerade zwei Filme auf dem Radar sind, die Thematik gerade beleuchtet irgendwie. Aber wahrscheinlich, weil es 1974, 2024 diese Geschichte sein könnte, damit irgendwie im Zusammenhang. Aber vom Trailer her sah der völlig okay aus. Also ist eine auch so ein Film, den würde ich mir bei Gelegenheit angucken. Könnte nett sein. Also könnte nicht unbedingt nett im Sinne von unterhaltsam sein, ja, aber halt reale Thematik und als vernünftig gemachter Film.
Ja, die gab es ja wohl wirklich oder gibt es wirklich. Ich weiß gar nicht, ob die noch lebt, diese Rose Dugdale, die sie da spielt. Und basiert auch alles tatsächlich irgendwo auf wahren Begebenheiten, wie du schon gesagt hast. Ich bin ganz ehrlich, ich mag Imogen auch, aber wie Wolfgang auch schon richtig festgestellt hat, sie ist halt eher gut als Beiwerk oder in netten Nebenrollen oder in kleineren Filmen. Ich finde sie nicht gut oder gut genug, um so einen Film zu tragen. Also ich habe ihr da auch diese Speech da vor diesen Damen Fight und so nicht wirklich abgenommen, so, ne? Das war, ja, das war halt schauspielerisch einstudiert, aber es war, da sprang kein Funke oder irgendwas über, wo du sagst, hey, wenn es jemand wirklich gut macht, wo du halt da so eine Speech hast, dass die dich mitreißt oder du zumindestens dann besser nachvollziehen kannst oder was auch immer. Das kam da nicht wirklich rüber für mich. Also von daher solide, aber ja, ich glaube nicht, dass ich mir den angucken würde.
Gut, dann sonst noch was zu Baltimore. Ansonsten schauen wir weiter.
Können wir weiterschauen, ja.
Jo, dann der nächste Trailer, American Dreamer. Stefan, du als Amerika-Experte hier.
Ja, fand ich amüsant. Also ist jetzt eigentlich auch nicht so ein typischer Film für mich, aber irgendwie fand ich so die Kombination aus den beiden Schauspielern, ganz nett, Shirley MacLaine und Peter Dinklage, so die Thematik. Und ich mag den Dinklage einfach so von seiner Art her.
Ja, der passt ja in so eine Rolle. Gute Art von irgendwie Humor, die wie er es ausdrückt, so, ne? Auch das kommt immer ganz gut rüber bei ihm, finde ich auch. Also.
Ganz genau. Und das und davon lebt ja auch so der Trailer so ein bisschen.
Ja,
ja, die Story, ne? Ja, kann man mit leben, ist halt ein Aufhänger für bestimmte Situationen, die da ins Spiel kommen. Und na, die Verwandtschaft versucht ihm natürlich dazwischen zu funken. Und na klar will er irgendwo, dass sie stirbt, aber dann doch nicht. Und also ist im Prinzip irgendwo vorhersehbar, worauf das Ganze irgendwie hinauslaufen wird. Aber ich fand, der Trailer war sympathisch und wie gesagt, vor allem durch Dinklage sympathisch. Zwei Nebenrollen da, Matt Dillon und Danny Glover noch, die man wieder erkannt hat, aber sonst ist okay, würde ich mir bei Gelegenheit angucken, einfach wenn ich mal Lust auf so einen Film habe, also nichts groß Negatives zu sagen, außer dass er vielleicht nicht so das originellste Ding auf der Welt ist.
Nö, das nicht, aber ich bin da bei dir, dass der durchaus ganz, ganz nett aussah, wie du schon erwähnt hast, Matt Dillon so als ja, mehr oder weniger schmieriger Immobilienmakler und Sah einfach ganz nett aus. Ist so ein klassischer Streaming-Kandidat irgendwie für einen Sonntagnachmittag irgendwann mal. Und groß erwarten darf man sich, glaube ich, nichts. Aber wenn man dann einfach 90 Minuten gut unterhalten wird, dann ist es ja auch was wert.
Absolut. Dafür schaue ich die meisten Filme, damit ich gut unterhalten werde.
Ja.
Nee, aber unterschreibe ich, wie gesagt, storytechnisch klar, Haus, in dem schon jemand wohnt, eine ältere Dame oder ältere Person, die man dann hofft, schnell loszuwerden, weil die erlebt ja nicht mehr lange und dann einfach nicht sterben will, das ist auch nichts Neues.
Oder
und
gibt's auch in Real Life. Fast.
Bitte?
Oder neuen Lebenswillen
fast. Ja, genau, die man dann durch seine Anwesenheit auch noch einen Motivationsschub gibt. Definitiv nichts Neues, aber immer wieder unterhaltsam, je nachdem, wie es gemacht ist. Und hier ist definitiv unterhaltsam, so wie es aussieht. Und ja, würde ich mir auch angucken.
Gut, die Frage ist jetzt, ob du dir auch Riddle of Fire anschauen würdest, Andreas.
Würde ich sogar, weil am Anfang dachte ich ja, oh nee, was ist denn das? Aber je länger der Trailer ging, desto eher hat es mich irgendwie so ein bisschen reingesogen von der ganzen Atmosphäre her, von diesem, ja, von den Kids, die da irgendwie auch irgendwo alle doch für sich ganz cool wirken auf eine gewisse Art und Weise. Und auch von der Optik fand ich es irgendwie interessant. Also ist jetzt kein Film, wo ich sage, ja, boah, da freue ich mich drauf, aber wo ich sagen würde, wenn ich über den stolper, dann würde ich vielleicht hängen bleiben und sagen, oh ja, den gucke ich mir jetzt an.
Ich glaube auch, der wäre ein Versuch wert, auf jeden Fall. Also ich wusste so gar nichts über diesen Film. Da spielt ja auch hier Annalee Tipton mit, die ja inzwischen als Lilo Tipton geht. Habe ich auch durch Zufall erkannt, aber das wusste ich vorher nicht. Deswegen, ich bin einfach nur durch Zufall draufgestoßen. Und wie du selbst sagst, so am Anfang, so, ja, okay, so eine Kindergeschichte, ja, okay. Aber ich bin auch in den Trailer irgendwie reingekommen. Und wie gesagt, der könnte ein Versuch wert sein, definitiv. Und wenn er funktioniert, funktioniert er. Vielleicht ist er auch ein bisschen anstrengend oder nicht, irgendwann ein bisschen nervig oder so. Aber
kann auch sein, dass du nach der Hälfte sagst, oh nee, ist doch nichts oder auch vorher schon oder so. Aber wenn er wirkt, dann wirkt er, glaube ich, ziemlich gut.
Das glaube ich auch. Also da, den behalte ich mal im Auge. Da bin ich neugierig zumindest drauf.
Ja, ich muss gestehen, mir ging es genau ähnlich. Ich habe mir auch am Anfang gedacht, oh nee, nicht wieder so ein Kinderfilm, die da im Wald irgendwie spielen oder weiß der Teufel was, irgendwie so eine Märchengeschichte, keine Ahnung. Und dann ging es aber halt los mit den Farbkanonen und Zeug und dann dieser ja durchaus ein bisschen entsättigte 70er-Jahre-Look oder so. Es war dann irgendwie ganz okay, und sah dann durchaus auch nett aus und die Kinder ja dann nicht irgendwie so nervig wie manch anderes Filmkind oder so. Und dann, könnte ich mir durchaus auch vorstellen, da mal einen Blick zu riskieren. Aber wie ihr schon gesagt habt, ist jetzt nicht so, der große Reißer ist es nicht. Aber ja, mal die ersten Reviews oder so abwarten und dann vielleicht durchaus auch mal einen Blick riskieren.
Ja, und wer weiß, wie der den Weg nach Deutschland findet, muss man ja auch sagen. Bei so einem
Film. Definitiv. Ob und wann wir den überhaupt zu sehen bekommen. Ne?
Ja, richtig.
Naja, lassen wir uns mal überraschen. Wir werden ihn auf jeden Fall im Auge behalten. Ich habe ihn auf meine Letterboxd-Watchlist gepackt. Da kriege ich dann auf jeden Fall eine Mitteilung, wenn er auf irgendeinem Streamingdienst auftaucht.
Gut, und dann kommen wir zu unserem letzten Trailer, Limbo. Und da gibt es scheinbar eine Regel, dass Filme, die Limbo heißen, düstere Thriller und schwarz-weiß sein müssen.
Anscheinend, ja.
Ja, also diesmal nicht die Hongkong-Version, die man vor einiger Zeit ihr im Podcast besprochen hatten, sondern eine australische Produktion, wie es aussah. Und da fährt ein Polizist ins australische Hinterland, Outback, wie auch immer, und versucht da einen ja durchaus schon etwas älteren Mordfall aufzuklären. Ja, ist halt so. Die Location macht jetzt eine nicht klassische Thriller-Kost draus, weil es durchaus ja sehr, sehr eigenwillig auch ist mit diesen ja, Höhlen und Häuser unter der Erde. Stefan, du hattest das in deinem Reisebericht, glaube ich, mal auch erwähnt, weil es da so heiß ist und die alle ja in irgendwelchen Hügeln oder unter der Erde hausen. Und das macht es dann durchaus sehr eigenwillig und ja, könnte man vorstellen, da auch mal einen Blick zu riskieren. Sah zumindest ganz, ganz spannend aus und die Darsteller sahen auch okay aus.
Ja, genau, der wurde in Cooper Pedy gedreht. Da war ich tatsächlich und ich habe auch ein paar Häuser wiedererkannt, beziehungsweise ein paar Eingänge zu diesen unterirdischen Häusern, wie du schon richtig sagtest. Das macht den Film natürlich für mich deutlich interessanter. Ich bin tatsächlich über den Trailer gestoßen bei Limbo, schwarz-weiß hatte ich so, aber ich dachte, was ist denn das für ein Thumbnail so ungefähr? Mal draufgeklickt. Sieht wie ein netter Krimi aus. Also so ein bisschen düster, ein bisschen deprimierend eventuell. Jetzt nicht so deprimierend wie der andere Limbo wahrscheinlich und nicht so düster, aber Simon Baker in der Hauptrolle würde ich mir angucken, hauptsächlich wegen Krimi und wegen der Location. Sah jetzt nicht besonders toll aus, sah nicht besonders schlecht aus, aber so für Krimi-Kost bin ich eigentlich ganz gern zu haben.
Ja, da kann ich eigentlich nahtlos anschließen, weil das ist genau deswegen, weswegen ich den Film auch angucken würde. Fand ich auch ganz interessant. Ja, Krimi oder Thriller gehen immer oder meistens, sagen wir so, wenn sie dann noch einigermaßen brauchbar aussehen und der Trailer ein bisschen Spannung verspricht, dann ist es schon in Ordnung und von daher würde ich da tatsächlich auch gucken.
Ja, hat mich auch ein bisschen an The Dry erinnert, den hat man ja auch schon mal hier im Podcast auch besprochen.
Ja. Der wirkt nur durch sein Schwarz-Weiß jetzt nicht ganz so heiß wie der Dry.
Ja, genau.
Obwohl es ja wahrscheinlich genauso heiß ist, aber.
Ja. Bei The Dry müsste ja auch die Fortsetzung jetzt bald rauskommen.
Ja, habe ich auch was gelesen, dass da was kommt. Ich kann mir da zwar jetzt keine Fortsetzung vorstellen, aber gut.
Ja, ich weiß auch nicht. Wir hatten da, glaube ich, auch irgendwie schon im Thread oder so drüber geschrieben oder wie auch immer, oder schon mal beim Trailer gesprochen. Kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, aber vielleicht gibt es da ja eine Buchreihe oder so, auf die das basiert. Und da gibt es mehrere Bücher in der. Aber ich habe mich da auch noch nicht schlau gemacht. Ich weiß halt nur, dass das jetzt irgendwie auch demnächst ansteht, die Veröffentlichung.
Ja, also der Dry basiert auf jeden Fall auf dem Buch, das weiß ich.
Okay,
ob es da mehrere gibt, weiß ich nicht.
Ich auch nicht.
Gut, ich guck grad, a sequel based on Harper's follow-up book Force of Nature was later announced. Also basiert tatsächlich auf einer Fortsetzung, auch vom Buch her.
Okay. Wunderbar.
Immerhin, ja.
Dann, ja, soll es das mit den Trailern für diese Ausgabe gewesen sein und wir kommen zu unserem Last Scene und da wird Stefan starten heute.
Ja, ich stelle euch Shrapnel vor, basiert nicht auf einem Buch, sondern auf einem Drehbuch, was wahrscheinlich sehr dünn war. Denn viel Handlung und Dialoge und so gibt dieser Film leider nicht her.
Passt auf eine Serviette, oder?
So ungefähr, ja. Und genau, wurde auch nicht nochmal überarbeitet, die Serviette, sondern dachte so auch, gehen wir mal los. Aber worum geht's bei Shrapnel? Es geht, also der Film. Fangen wir mal so an. Es geht um zwei Jugendliche oder Teenagerinnen, Teenagerinnen, also über 18-Jährige, aber unter 21-Jährige, die in Texas wohnen. Die fahren eines Abends über die Grenze nach Mexiko, um dort auf eine Party zu gehen und das Ganze in Juarez, also einer der gefährlichsten Städte der Welt. Was schon mal so einfach so selbst schuld bei mir so ein Spruch innerlich hervorgerufen hat. Es wird auch nicht so ganz erklärt, was das für eine Party war oder wie das alles war, was die Umstände dieses Trips sind, außer dass es halt irgendwie, ne, sie ist vom College wieder da, geht mit ihrer Freundin auf diese Party in Juarez, wie es scheint, und wird dann natürlich verschleppt. Wie kann es denn anders sein? Ne? Das bekommt der Zuschauer aber nicht zu sehen, sondern nur erzählt. Aus der Handlung heraus, denn der Film setzt im Prinzip ein, als der Vater von einer der beiden Mädels in Juarez ist und da Nachforschungen anstellt, nachdem ihre Tochter halt, seine Tochter spurlos verschwunden ist. Gespielt wird er von Jason Patrick und er versucht halt der Sache so ein bisschen auf die Spur zu kommen, findet auch relativ schnell schon ihr Auto in so einem Verwahrungshof oder so, möchte das dann schnell der Polizei sagen, holt die auch ran und da ist der Wagen schon weg. Also hat er die ja, nicht die Befürchtung, aber die Vermutung, dass die Polizei da irgendwie mit drin steckt und während die dorthin waren, irgendeiner schon schnell den Wagen weggeräumt hat, um das Ganze irgendwie zu vertuschen, dass da sie tatsächlich da waren, die beiden Teenagerinnen. Aber er, ne, schwört natürlich, dass er drauf das gesehen hat und so weiter, fährt wieder zurück in die USA, wo er tatsächlich auch mit Diplomatie versucht, weiterzukommen, bekommt beim Staatsanwalt ist das, glaube ich, irgendwie die Möglichkeit vorzusprechen und so. Aber der sagt auch, Mensch, hier da ne, in Juarez verschwinden so viele Leute und das Kartell ist so stark und gefährlich dort. Da kann man eigentlich nicht viel machen. Außerdem ist es ein anderes Land. Was will man da machen? So ungefähr. Also nimmt ihn so ein bisschen die Hoffnung drauf. Aber natürlich besteht die Hoffnung weiterhin. Er hat auch eine Frau und eine andere Tochter. Die wohnen zusammen auf einer Ranch in Texas. Und die Tochter ist ein bisschen auch pissig auf ihn, weil er quasi sie nicht beschützen konnte als Familie. Man hofft natürlich, dass das Mädel noch am Leben ist, aber es ist halt gerade eine angespannte Situation. Die ganze Medienberichterstattung über den Fall passt dem Kartellchef in Mexiko derweil nicht, weil natürlich jetzt die internationale Presse so ein bisschen drauf anspringt, wenn eine Amerikanerin oder zwei Amerikanerinnen sogar da verschwinden. Und er schickt kurzerhand halt ein Kommando Sicarios, also Killer, über die Grenze nach Norden auf die Ranch und ja, die sollen da mal ein Exempel statuieren. Natürlich ist unser Hauptprotagonist Ex-Soldat und nur jetzt in seinem aktuellen Leben Rancher und kennt sich natürlich mit Waffen und so aus. Und diese Vorphase, die ich gerade geschildert habe, Diplomatie, ne, so ein bisschen ne, versuchen, ermitteln und so weiter, das ist so die erste halbe Stunde des Films. Die nächste halbe Stunde ist eine Action-Szene. Denn diese Sicarios greifen die Ranch an und man belauert sich, man bekämpft sich innerhalb des Gebäudes, außerhalb des Gebäudes. Es ist eine sehr ausufernde Schießerei, sagen wir es mal so, die tatsächlich auch, also sie ist nicht wirklich gut, weil sie einfach unrealistisch ist, dass im Prinzip so irgendwie 12 Profikiller aus Mexiko gegen Typen, seine Frau und seine Tochter nicht ankommen können. Das versucht der Regisseur relativ einigermaßen glaubwürdig zu arrangieren, indem wirklich man sich taktisch behagt über Winkel und ähnliches. Aber das lässt sich auch nur so bis zu einem gewissen Grad, sage ich mal, durchwinken. Und dann wird es einfach, wo man denkt, ja, nee, irgendwann müssten die anderen aufgeben. Auch die Baddies gehen recht taktisch vor. Zum Beispiel haben die auch so irgendwie 2-3 Leute, die so nicht so in der Rangordnung weit oben stehen. Die schicken sie zuerst los, um halt wirklich zu gucken, wo die Gegner sind, wo halt unser Hauptdarsteller steht und auf sie schießt und quasi als Kanonenfutter verwendet, um dann eine zweite Welle loszuschicken. Also das ist schon ganz interessant gemacht, aber es ist einfach unrealistisch. Gut, wenn diese zweite Sequenz dann durch ist, haben wir ungefähr schon eine Stunde hinter uns und interessanterweise geht es von da aus nahtlos in die nächste Action-Sequenz, die dann das letzte Drittel des Films ausfüllt, denn der Hauptprotagonist hat auch einen Bruder, der ist auch Ex-Soldat, gespielt wird er von Cam Janet und die beiden ziehen also los, um eine Befreiungsaktion zu starten, weil einer, bevor er getötet wurde, natürlich gesagt hat, ja, ne, ja klar haben wir das Mädel und es ist da in dem Gebäude XY, sage ich mal. Die ziehen also beide los nach Mexiko, über die Grenze, beide Ex-Soldaten und stürmen halt, also was heißt sie stürmen, sie schleichen auf das Gelände der Villa des Kartellchefs und auch da schalten sie einen nach dem anderen aus und fahren dann noch eine andere Location, um die Mädels zu befreien und so weiter. Das ist der Film. Prinzipiell, sage ich mal, für einen B-Movie-Action-Film bietet er Action. er bietet reichlich Shootouts auf jeden Fall. Das Problem an dem Film ist, dass er sehr platt und sehr einfach gestrickt ist. Er ist wirklich so ein klassischer Grabbelkistenfilm im Prinzip. Das Budget war nicht sonderlich hoch. Das Drehbuch ist halt wirklich mau. Die Dialoge sind echt schwach. Die Charakterzeichnungen geben nichts her. Die Story, habe ich schon gesagt, ist sehr dünn und zudem, wenn man bestimmte Sachen hinterfragt, denkt man sich auch so, ja, das ist nicht ganz logisch. So, warum sind die Mädels da in diese Stadt gefahren, um Party zu machen? Warum oder wie kommen die rechts und links über die Grenze immer schwer bewaffnet? Solche Geschichten. Das ist alles nicht so ganz hieb- und stichfest, möchte ich sagen. Regisseur war William Kaufman, der unter anderem Sinners and Saints gedreht hat, Daylight's End, The Marine, Fear und The Channel, die ich alle vier gern mochte. Er kann Action. Und er kann halt Shootouts inszenieren. Und das ist so die einzige Stärke des Films, dass er auch mit dem Taktieren wirklich Erfahrung beweist. Das hat Hand und Fuß, wie die taktieren in dem Film. Das Problem ist halt nur, dass das Drehbuch das vorgibt, dass die Guten gewinnen sozusagen, was in Anbetracht der Übermacht und so einfach unlogisch ist. Da können sie noch so viel taktieren. Irgendwann, habe ich ja schon geschildert, wäre einfach Schicht im Schacht gewesen. Und das ist halt so ein bisschen ärgerlich. Wo wir gerade bei ärgerlich sind, ist das geringe Budget. Wie gesagt, dadurch, dass nicht viel passiert und es im Prinzip drei Etappen sind, wo auch keine großen Set-Pieces im Spiel sind, ist es okay. Das Problem ist nur klassisches B-Movie-Ärgernis der heutigen Zeit. Es sind halt CGI-Mündungsfeuer, CGI-Bluttreffer und solche Geschichten. Ein, zwei Bloodpacks und Gore-Effekte sind drin. Bei besonders fiesen Sachen, aber das meiste ist halt wirklich Budget geschuldet, CGI-Kram. Es gibt Gott sei Dank keine Explosion, also es ist schon alles sehr bodenständig, aber es ist halt einfach schade, weil es einfach künstlich aussieht. Und gerade wenn ordentlich geballert wird und ordentlich CGI-Mündungsfeuer im Spiel ist, sieht es einfach nicht so schicki aus. Ist leider aber auch im B-Movie-Bereich gerade sehr verbreitet, aber ärgert mich jedes Mal. Ja, darstellerisch ist eigentlich auch nicht viel rauszuholen. Jason Patrick spielt ja solide im Rahmen seiner Möglichkeiten, was ihm das Drehbuch da geboten hat. Cam Janet, den man ja aus Twilight und auch diverse Actionfilme kennt, der macht seine Sache gut. Er ist halt, wie gesagt, nur kurz im Spiel als Bruder und hat seinen körperlichen Einsatz, indem er da halt mit bei dieser Befreiungsaktion mitwirkt. Vorher ist er immer nur kurz zu sehen. Das macht er gut und er hat so ein Sunny Boy Image auch in diesem Film. Das passt irgendwie ganz gut. Also er gefiel mir eigentlich. Aber ansonsten halt so, die anderen sind halt super generische mexikanische Gangster. Der Kartellchef ist halt ja so ein generischer Kartelllord und ja, Frau und Tochter sind halt total belanglos eigentlich. Und wie gesagt, es ist jetzt ein Film. Die niedrigsten Erwartungen werden irgendwie so eingehalten, aber angesichts des Regisseurs, der auch im selben Jahr mit The Channel einen wirklich guten Film gemacht hat, meiner Meinung nach, jetzt auch keinen überragenden, aber ein wirklich ordentliches Genrewerk, merkt man, hier hat er weniger Geld zur Verfügung gehabt und erinnert natürlich auch unweigerlich an das Setting von Sicario oder auch von dem letzten Rambo-Film, einfach auch mit dieser Ranch und so. Und auch diese Vergleiche, die man im Hinterkopf irgendwie zieht, da kann der Film natürlich nicht gegen anstinken. Wie gesagt, es ist ein schwach verfasster Film, der auch kein Interesse an solchen Sachen wie Ambivalenz oder Suspense hat, auch nicht vernünftig ausgearbeitet daherkommt. Ich habe auch mal tatsächlich geguckt, bei Rotten Tomatoes steht er bei 0%. Also, ja, genau. Und es ist der zweite 0% bei Rotten Tomatoes Film von Jason Patrick nach The Prince, den ich auch nicht mochte und ähnlich bewertet habe wie diesen hier. Ich gebe dem 3 von 10. Wie gesagt, er bietet Schießereien, die auch taktisch gut sind, mit dem Drumherum, was nicht so gut ist. Finger weg. Ich habe ihn für 99 Cent geliehen, bin jetzt nicht pissig, dass ich es gemacht habe. Ich habe ihn geguckt, aber es ist halt enttäuschend, dass es der Regisseur das war und einfach nicht die Möglichkeiten hatte oder auch irgendwie vielleicht den Willen, das irgendwie noch besser rauszureißen. Keine Empfehlung an euch beiden und an die Zuhörer auch nicht unbedingt.
Ich sehe schon, du bist kein Fan der Aussage, dass ein Mann einen Unterschied machen kann. Oder das, was uns ja auch der von dir erwähnte Rambo Last Blood oder auch von Liam Neeson gab es auch erstmal so einen, wo er gegen so ein Kartell.
Ja, es gibt
gab es nicht auch mit einem uralten Clint Eastwood erst noch einen, wo er in Mexiko ist und auch sich irgendwie gegen so ein lokales Kartell oder was so oder Gangsterbande auflehnt oder was auch immer. Ja, ich sehe schon. Funktioniert bei dir nicht.
Nee, funktioniert. Also, wie gesagt, es geht einfach, aber es ist so unglaubwürdig. Ich fand es lustig, dass sie es, wie gesagt, immer versucht haben, irgendwie halbwegs glaubwürdig zu erklären. Zum Beispiel auch, als das Anwesen von dem Kartellchef von den beiden nur angegriffen wird, wird halt erklärt, er hat seine große Reservekraft halt 10 Minuten, also beziehungsweise die muss er immer zusammentrommeln. Er hat irgendwie 20 Mann in dem Gebäude und die weiteren 50 Mann stehen aber auf Abruf. Mhm. Und die sagen halt auch, ja, so, die bräuchten ungefähr 7 bis 10 Minuten, bis nachdem der Alarm ausgelöst wurde, um da zu sein. Also müssen sie es quasi nur mit 20 Mann aufnehmen und möglichst leise einen nach dem anderen erstmal abarbeiten. Ja, ne, klar kann man es so erklären, aber so letztendlich, dass sie es trotzdem schaffen und wie sie es schaffen, ist halt so, ja. Natürlich Suspension of Disbelief, gerade bei B-Movies, ist wichtig, aber mich hat es irgendwie so ein bisschen auf Dauer gestört.
Das war ja auch beim letzten Rambo oder mit diese finale Szene in der Farm dann ja auch irgendwie so hanebüchen alles.
Ja, ja. Ja, der war auch nicht wirklich gut.
Nee, aber hatte deutlich mehr Budget als der hier einfach, muss man dazu auch sagen. Ja, also ihr habt auch, habe ich euch das Interesse vom Muzzle?
Kann du hast gesagt, der ist nicht, du hast ihn uns von mehr oder weniger verboten. Also wie kann ich da jetzt sagen, ich will den gucken? Das traue ich mich ja gar nicht.
Oh. Heimlich unter der Bettdecke.
Ja, heimlich, genau, ja. Wahrscheinlich. Nee, also ich werde mir deinen Rat zu Herzen nehmen und den nicht gucken.
Ja, vielen Dank. Aber ich
werde mich da anschließen, ja.
Also ich glaube auch nicht, dass euch der gefallen würde.
Ich glaube auch nicht.
Ja. Die Frage ist halt immer wieder, wieso du dir diese 0% bei Rotten Tomatoes Kandidaten anschaust.
Weil, habe ich ja gesagt, weil es von William Kaufman ist und der dreht wirklich gute Actionfilme an sich. Also was heißt, nicht alle, aber er weiß einfach, wie er Shootouts arrangiert. Ja. Und ganz ehrlich, ne, wie du selbst sagst, Männer gegen das Kartell kann gut sein, kann unterhaltsam sein. Und wenn man so diese beiden Sachen zusammenfügt, denkt man, es könnte funktionieren.
Man versucht es halt immer wieder, gell? Da ist dann irgendwie, vielleicht ist das ja dann doch der Geheimtipp, der dann irgendwie mal funktioniert.
Und klar kommen solche Filme bei den ich will jetzt nicht sagen, Mainstream-Kritikern nicht gut an, ist klar. Ne? Ja. Aber man hat ja noch Hoffnung und man. Und wie gesagt, so ganz schlimm ist er ja nicht. Er ist einfach belanglos und irgendwie ziemlich dumm und einfach gestrickt. Ne? Mhm. Das ist so meine Ausrede, warum ich diesen Film geguckt habe. Hätte ich 15 Euro dafür ausgegeben, wäre ich auf mich selbst stinkig und nur ich auch sagen würde, warum hast du das getan? Aber ganz ehrlich, 99 Cent Aktion bei Amazon, dafür ist das da. Und ich habe noch so einen Titel auf meiner 99 Cent Liste. Da erwarte ich jetzt auch nicht zu viel, aber da vielleicht im nächsten Podcast mehr zu.
Ist halt hart der Arbeit, die eine Perle zu finden.
Richtig, richtig.
Gut, gut. Aber dann, vielen Dank dafür, Stefan.
Und sehr gern.
Dann werde ich an dieser Stelle weitermachen und ich habe mir 4 Filme angesehen, die ich aber alle nur relativ kurz ansprechen möchte, weil wir alle schon das ein oder andere Mal auch im Podcast besprochen hatten. Der Grund, wieso ich diese 4 Filme jetzt im Player hatte, war eigentlich nur die Dolby Atmos Spur, weil ich gerade zu Hause ein bisschen rumexperimentiere mit Lautsprechereinstellungen und solchen Sachen. Und da habe ich mir mal so ein paar Referenztonspuren rausgesucht und der erste Film, den ich da im Player hatte, war Mad Max Fury Road und Andreas hat den auch schon in Ausgabe 126 besprochen, ist auch schon etwas länger her.
Yep.
Aber der macht einfach noch Laune. Also der Film ist einfach klasse, das Settings, die Darsteller, die zusammengeschweißten Autos und Gefährte, die man zu sehen bekommt und das ist einfach 2 Stunden Action und Verfolgungsjagd durch die Wüste und irgendwelche Sanddünen und macht einfach Spaß, ist toll umgesetzt. Die Tonspur ist auch echt klasse anzuhören, allein schon die Eröffnungssequenz, wo Tom Hardy dieses Selbstgespräch führt, das dann aus allen Richtungen irgendwie kommt und dann auf einmal ja auch die seine Verfolger von hinten aus den Lautsprechern kommen und er davon fährt. Also das ist einfach klasse und Film, wie gesagt, nach wie vor jetzt, hat er jetzt durchaus auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, habe ich gesehen, 2015 ist er rausgekommen, also es sind jetzt auch 9 Jahre. Macht immer noch Spaß. Wertungstechnisch bin ich da nach wie vor bei einer 9 von 10 und wie gesagt auch die Atmos-Spur, zumindest im englischen O-Ton, ist einfach referenzwürdig und macht dann auch im entsprechend ausgestatteten Heimkino Laune. Und Andreas ist ja auch nach wie vor großer Fan von Mad Max Fury Road.
Definitiv. Ich habe, glaube ich, auch inzwischen schon 4 oder 5 Mal gesehen.
Ja, der ist super. Kann man nichts anderes sagen.
Gut, dann der nächste Film, der es in den Player geschafft hat, James Bond, No Time to Die, keine Zeit zu sterben. Hat ich schon mal besprochen. Ich glaube, Stefan, du sogar auch. Ich weiß es gar nicht. Wir waren, glaube ich, beide im Kino. Ausgabe, nee,
das, oder der nicht? Letzte James Bond, ne?
Ja.
Den habe ich noch gar nicht gesehen.
Deswegen, noch gar nicht. Ja, nein, stimmt. Ich glaube, wir hatten eine Ausgabe, die 203. Ich war im Kino, wenn mich nicht alles täuscht, bei No Time to Die. Und du hattest, glaube ich, die anderen Daniel Craig James Bond Filme damals besprochen.
Ja, da hatte ich tatsächlich die nach und nach geguckt, genau. Aber der letzte fehlt mir irgendwie.
Ah, noch. Okay. Ja. Gut. Ist halt ein solider Abschluss dieser Daniel Craig James Bond Filme. Ich mag den nach wie vor. Der hat diese eine echt coole Action-Sequenz drin mit Ana de Armas, die da in Kuba spielt. Die ist wirklich, wenn ich jetzt sage, in diesem John Wick-Stil, dann klingt das ein bisschen doof für einen James-Bond-Film, aber die ist halt einfach in dieser Bar und diese Shootout und diese Fights und Ana de Armas in diesem langen Abendkleid dazu. Einfach cool anzuschauen. Ansonsten auch viel handgemachte Action. Allein schon die Eröffnungssequenz da in Italien ist es, glaube ich, in dieser ja eher höher gelegenen Stadt mit der Brücke, wo er dann verfolgt wird oder so. Ich bin großer James Bond Fan. Ich mochte den. Ich bin nicht ganz glücklich, muss ich gestehen, mit dem Ende, was dann passiert ist. Und ich finde auch, die allererste Szene ist durchaus ziemlich creepy, auch für einen James-Bond-Film. Aber ansonsten, alles, was dazwischen drin ist, mag ich und fand ich echt klasse. Den Film an sich würde ich nach wie vor mit 8 von 10 Punkten bewerten. Und ansonsten gibt es halt, wie gesagt, viel handgemachte Action und auch da eine klasse, phänomenale Tonspur, die auch einfach ja schön im Heimkino anzuhören ist und da auch ja das ein oder andere Mal durchaus die Lautsprecher auch ordentlich fordert. Jo, Stefan hat ja schon gesagt, noch nicht gesehen. Noch irgendwelche Ambitionen, den mal nachzuholen? Oder?
Absolut. Den habe ich tatsächlich im Regal. Ich weiß nicht, warum ich den nicht mehr irgendwie nicht geguckt habe. Aber den habe ich mir bei irgendeiner Aktion auf jeden Fall gekauft. Steht bereit sozusagen. Okay. Und ich werde diese Erinnerung, dass es den ja auch noch gibt, auf meinem Pile of Shame mal zum Anlass nehmen, den mal anzugucken.
Oft ist es ja so, wenn man nicht gleich nach Posteingang quasi schaut, dann rutscht er irgendwie aus den Augen und dann dauert es meistens ein bisschen länger. Das geht mir auch hin und wieder so.
Ja, das stimmt vor allem. Nee, also den gucke ich auf jeden Fall noch an.
Ja, der ist solide. Ich war nicht ganz so begeistert wie du. Mir war er dann irgendwann zu lang und hat sich zu sehr...
Ja, er geht.
Also, ein bisschen, aber er ist auf jeden Fall ein guter Bond, den man gucken kann.
Durchaus ja auch noch mit dem ein oder anderen emotionalen Moment dann auch während des Films.
Ja, nicht wirklich.
Ja, nicht für dich.
Nee, irgendwie, das hat mich relativ kalt gelassen. Das war mir alles zu aufgesetzt.
Ja, ich bin auch, ich habe jetzt gar nicht so auf das Ende auch angespielt, sondern eher so mitten im Film, wo ein alter Weggefährte ja dann auch mal noch dabei ist.
Ja.
Und ohne das jetzt zu groß zu spoilern. Gut, nächster Film mit einer tollen Atmosspur, Deepwater Horizon, die Verfilmung der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko. Hatte ich auch schon mal besprochen, ist auch schon ein bisschen länger her, Ausgabe 160. Ich habe es damals, glaube ich, schon gesagt, ich vorab beim Trailer schauen ging es mal so, wieso muss man da einen Film drüber machen oder was soll das bringen oder so, aber ich finde den einfach nach wie vor irgendwie emotional packend, irgendwie da diese Ereignisse und ja, diese auch dieser Kontrast ein bisschen zwischen den British Petrol oder BP-Leuten, die von der Ölfirma quasi kommen und die Leute, die quasi die Bohrinsel betreiben und quasi dann immer wieder auch von BP quasi gedrängt werden, irgendwelche Tests in die ein oder andere Art zu interpretieren. Und ja, ich finde das nach wie vor einen gelungenen Katastrophenfilm. Ton ist auch bei der UHD, wie gesagt, referenzverdächtig, einfach die Effekte oder das Feuer dann im zweiten Teil oder wenn auch die Pipeline quasi unter dem Druck burst und ja, der ganze Schlamm und das Öl aus allen möglichen Öffnungen und Leitungen gedrückt wird, hört sich einfach auch im Heimkino dann wieder phänomenal an und habe den mittlerweile über die Jahre durchaus auch schon das ein oder andere Mal gesehen. Das ist so ein Film, da muss man nicht allzu sehr aufpassen. Der macht einfach durch seine technische Ausstattung Laune und wie gesagt, darstellertechnisch ist er auch ganz okay. Mark Wahlberg primär mit dabei und Kurt Russell als ein Ingenieur und ein der Leiter der Bohrinsel macht mir immer wieder Laune und wie gesagt, die Atmosspur ist phänomenal. Gut, von euch was zu Deepwater Horizon oder?
Ja, solider Film.
Ja, schließe ich mich an.
Und dann der letzte Film, den ich mir wegen der phänomenalen Atmosspur angesehen habe: Godzilla vs. Kong. Er ist so mittelprächtig, er hat so ein paar ganz coole Szenen. Ich finde nach wie vor den Fight zwischen Godzilla und Kong da auf hoher See, wo sie da von Schiff zu Schiff springen, ganz interessant. Oder wie sie auch das arg entstellte Hongkong mit Neonleuchtröhren und wie auch immer im Finale zerbröseln, ganz amüsant. Da dann das mit dieser zweiten Erde oder wie auch immer es heißt und unter unserer Erde quasi, das ist mir alles ein bisschen zu viel und drüber hinaus. Ich hatte ja, was die letzte Ausgabe, hatte ich ja Monarch Legacy of Monsters auch besprochen. Yep. Da geht es ja auch quasi in diese Richtung, da ist es aber halt nicht ganz so übertrieben, wie es jetzt hier in Godzilla vs. Kong ist und ja, der ist okay anzuschauen, aber wirklich gut ist der jetzt nicht. Aber die Tonspur rockt.
Ja, ich habe mir den ja auch letztens angeguckt und mein letzter Godzilla-Film davor war der Minus One, der natürlich richtig cool war. Mhm. Und da war schon natürlich was ganz anderes, den zu sehen. Aber das wusste ich schon im Vorfeld. Schließlich Godzilla 2 und Kong Skull Island hat mich schon seelisch so ein bisschen drauf vorbereitet. Ja, er rumst und man bekommt, was der Titel verspricht im Prinzip. Er hat mich auch über weite Strecken hinweg durchaus gut bei Laune gehalten, nur am Ende hat er mich irgendwann verloren. Da fand ich es dann irgendwann nur noch zu ermüdend, als dann auch noch die dritte Gestalt dazukommt, sage ich mal, und sich da drei große Wesen kloppen. Es war auch 18 Minuten die Klopperei. Also
hast du auf die Uhr geschaut?
Nee, das, ja, so ungefähr. Also ich hatte es dann auch nachgelesen nach dem Film. Ja, es
ist halt einfach ein bisschen zu viel des Guten dann.
Genau, es war einfach ein Tick too much. Wie gesagt, ich hatte ihm, glaube ich, auch eine 5 von 10 oder so gegeben. Er ist nicht schlecht und wie du selbst sagst, er hat ein paar nette Momente drin. Die Sache auf hoher See, wo sie da rumspringen, war cool. Absolut. Und ich fand die drei Hauptdarsteller auch sympathisch irgendwo. Zumindest von den Darstellern her, klar, ihre Figuren geben nichts her, genauso wie alle menschlichen Figuren in dem Film. Aber ja, das kann man sich angucken, wenn man weiß, auf was man sich einlässt.
Ich fand ja Isaac Gonzales Figur etwas schade. Ich ein Fable für Isaac Gonzales, aber die musste
ja eben, die war da.
Ja, genau.
Die durchs Bild und hat ein paar Worte gesagt. Also viel mehr war da nicht, genau.
Aber ja.
Gut. Ja. Andreas, hast du den schon geguckt?
Ich habe den geguckt, ja. Ich glaube sogar zweimal muss ich ihn gucken, weil das erste Mal hatte ich ihn allein geguckt und dann wollten mein Sohn, glaube ich, haben wir dann alle Kongs und Godzillas nochmal durchgeguckt von den neueren. Und ja, das ist nicht wirklich gut. Also ich schließe mich da auch an. Also maximal eine 5 von 10, glaube ich. Und mich hat es auch genervt, so im Endeffekt einfach, er war halt so komplett, klar, die Filme sind unlogisch, aber wenn er halt in sich auch unlogisch wird, weil zum Beispiel auch als Kong da, wie er schon sagte, die eine Szene von Schiff zu Schiff hüpft, ist an sich eine nette Idee und gut gemacht, aber wenn man halt einfach guckt, dann wechselt er im Endeffekt permanent die Größe, weil sonst würde er auf die einzelnen Schiffe irgendwie gar nicht draufpassen und auch wirkt dann mal wieder größer und mal wieder kleiner, nur damit es irgendwie in die Szene passt. Und wenn ich da einfach dermaßen wirklich meine Hauptfigur einfach den Gegebenheiten unterwerfe und sie reduziere, das macht für mich irgendwie keinen Sinn und hat dann auch viel vom Spaß genommen.
Ja. So genau darf man da halt nicht hinschauen.
Ja, doch, darf man schon. Man darf ihn dann aber auch nicht gut
finden. Also dürfen schon, sollen nicht.
Sollen nicht, nee.
Ja. Ist dann durchaus ein bisschen komisch und suspekt dann ihren Teilen ist. Weil, also, es fällt ja durchaus auf, weil dann ja auch, gibt ja auch die Szene mit dem Finger dann auf das kleine Mädchen oder so, da ist er ja dann wieder hochhausgroß und dann, also es, wie du sagst, also es ist durchaus ein bisschen, die Skala oft unterschiedlich angelegt für das Rendering von Kong oder Godzilla. Gut, aber das soll es dann von meiner Seite gewesen sein und dann wird uns Andreas noch das ein oder andere vorstellen.
Ja, ich habe mir verschiedenste Sachen angeguckt. Anfangen möchte ich mit einem kleinen Film, produziert in Deutschland und der Schweiz, aber in Englisch gedreht und auch mit hauptsächlich oder zumindest mit einigen englischsprachigen Darstellern. In der Hauptrolle Nora Arnetzeder, die ich glaube primär bekannt sein dürfte, glaube ich, aus Army of the Dead und ich glaube Stefan dir vielleicht noch aus Alexandre Aya's Maniac Remake.
Ja, könnte sein.
Ja.
Ich habe jetzt nicht so wirklich parat.
Ja, sie hat ein ziemlich ausdrucksvolles Gesicht und das wirkt auch hier in Tides bzw. The Colony, den ich mir angeguckt habe, relativ gut. Regie hat geführt Tim Fehlbaum, der eigentlich ja vor, ich weiß gar nicht, 10 Jahren den Hell gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst.
Ich erinnere mich, dass er gibt, aber ich habe den auch nie gesehen.
Nee, weil der lief auf dem Fantasy-Filmfest und ich hatte mir den da angeguckt und der war eigentlich ganz gut und solide gemacht. War auch halt mal ein deutscher Endzeit-Thriller, was außergewöhnlich ist. Und im Endeffekt ist Tides auch ähnlich gelagert. Die Erde ist mehr oder weniger unbewohnbar geworden, eine globale Katastrophe durch die Ausbeutung der Erde ist natürlich eingetreten und ein paar Überlebende haben es geschafft, auf eine Weltraumkolonie zu entkommen, auf Kepler 209. Da sind die Bedingungen allerdings nicht so gut, deswegen wird in verschiedenen Abständen so eine Mission zurückgeschickt, um herauszufinden, eben ob die Erde wieder bewohnbar ist. Und auf jeden Fall ist diesmal Louise Blake dran, eben gespielt von Nora Arnetzeder und sie hofft auch bei dieser Reise etwas über ihren Vater herauszufinden. Der ist nämlich verschollen bei einer vorangegangenen Mission und sie versucht eben da beides zu verbinden, eben herauszufinden, ob die Erde lebenswert ist und was mit ihrem Vater passiert ist. Die landen dann irgendwo im in einem Wattenmeer und in der Nähe einer Messstation, um da eben rauszufinden, wie es aussieht, und werden dann aber plötzlich von tatsächlich noch überlebenden Menschen gefangen genommen. Und schnell stellt sich heraus, dass auch auf der Erde verschiedene Gruppen gibt, die verschiedene Interessen haben, und ja, wer da wie wo dahinter steckt, das kann sich jeder selber angucken. Es ist wie schon damals Hell ein solider Film geworden, der hauptsächlich ja schon durch die Atmosphäre punktet. Er ist jetzt nicht sonderlich innovativ, was dann im Endeffekt auch die Story und die Entwicklung betrifft. Die, ja, wer den Film guckt oder wird Parallelen zu verschiedensten anderen Filmen feststellen können. Das tut dem Ganzen aber nicht wirklich einen Abbruch. Ich fühlte mich gut bis solide unterhalten, und ja, wer, wie gesagt, wer so Endzeitfilme mag und auch ein bisschen, ja, Low Budget wäre zu viel gesagt, er sieht schon ganz ordentlich aus, aber hat ja natürlich nicht ein Riesenbudget, dem kann ich den Film durchaus mal ans Herz legen, nicht zu viel erwarten. Er ist auch mit 104 Minuten relativ gut von der Zeit her zu konsumieren, wirkt dadurch nicht überlang, hat ganz solide Darsteller, und von daher, ich fand mich gut unterhalten. Und mit ja, einem kleinen Auge zudrücken, gebe ich hier 3 von 5 oder 6 von 10 Punkten. Interesse?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den auf meiner Videobuster-Leihliste habe.
Kannst jetzt auf Prime gucken.
Kann ich jetzt
auf Prime Werbung gucken. Halt. Mit Werbung halt.
Ja.
Ja,
gut.
Ja, also,
kann ihn auch auf der Videobuster-Leihliste.
Kannst lassen. Du ihn, ist wahrscheinlich besser, hast du wahrscheinlich sogar noch die bessere Qualität vom Film, ja. vom Video,
und vom Ton. Ja. Es klingt jetzt zugegebenermaßen nicht so, als müsste ich mir den jetzt morgen anschauen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Nein, ist auch jetzt, wie gesagt, ja auch kein Weltklasse-Film, oder wo du sagst, hey, da freue ich mich drauf, aber wenn du halt, ja, so einen einfach netten, atmosphärischen, kleinen Film mal gucken willst, dann taugt der bestimmt ganz gut.
Ja, ich werde den auf Prime immer mitnehmen.
Yeah. Ja.
Der Trailer sah nett aus, und wenn sich jetzt die Gelegenheit so bietet,
warum nicht? Also wie gesagt, Tail war auch schon ganz solide damals. Da war Hannah Herzsprung, die kennt man, glaube ich, als deutsche Schauspielerin, und der allseits bekannte Lars Eidinger mit dabei. Da waren sie noch nicht ganz so bekannt. Aber auch damals habe ich, glaube ich, schon 3 von 5 vergeben. Also auch das war tatsächlich ein solider Endzeitfilm. Den gibt es aber, glaube ich, nicht auf Streaming. Den müsste man sich irgendwie organisieren auf Disc oder so. Ja, so viel zu Tides, beziehungsweise The Colony, wie er international heißt. Was habe ich mir noch angeguckt? Ich habe mir tatsächlich auf Disney Plus eine Serie angeguckt, denn auch Disney Plus ist dazu übergegangen, die ein oder andere koreanische Serie zu veröffentlichen, und da hat mir von der Optik, vom kleinen Icon, das angezeigt wurde, und vom Titel und dann auch danach vom Trailer A Shop for Killers angetan, und deswegen habe ich mir den angeguckt. Worum geht's oder um wen geht's? Es geht um Xian, ein Mädchen, die hat bereits in frühen Jahren ihre Eltern verloren. Sie ist bei ihrem Onkel aufgewachsen, der ein ziemlich eigenbrötlerischer, wortkarger Typ war, der mit irgendwas online gehandelt hat. Mehr wusste sie auch nicht. Sie fühlte sich von ihm bevormundet und hat dann irgendwann versucht, ein eigenes Leben anzufangen. Ist dann auch studieren gegangen, und irgendwann bekommt sie dann die Nachricht, dass sich ihr Onkel angeblich das Leben genommen hat. Sie kehrt in das Haus zurück, in dem sie aufgezogen wurde von ihrem Onkel, das sehr einsam und verlassen auf dem Land liegt, und stellt dann relativ schnell fest, dass nicht bei ihrem Onkel nicht alles so ganz normal war, wie sie ursprünglich gedacht hatte, denn sein Online-Shopping-Betrieb war im Endeffekt ein Waffenhandel für alle möglichen Mörder, Mafiosi und ähnliches im Darknet, und es gab eine Vereinbarung im Endeffekt, dass jeder, der da bestellt, wurde in verschiedene Kategorien eingeteilt, rot, gelb und so weiter. Es gab im Endeffekt eine Bedingung an jeden Auftrag, der jetzt einen Auftrag abgegeben hat, dass die Besitzer oder der Besitzer mit seinem Leben zu beschützen ist. Nachdem jetzt der Besitzer tot ist, hat Gian zwei Möglichkeiten. Entweder sie flieht mit Geld und Pässen von ihrem Onkel bereitgestellt oder sie übernimmt den Laden. Das Ganze wird ihr erschwert durch diverse Personen, die versuchen, an die ganzen Waffen zu kommen, die im Keller, im Lagerraum sind. Und es spielen auch noch persönliche Beziehungen natürlich eine Rolle. Und das Ganze, ja, ist durchweg unterhaltsam inszeniert. Es ist auch hier kein Weltklassewerk, aber es ist eine sympathische Hauptdarstellerin. Es ist ein relativ unverbrauchtes Setting von der Idee her. Es gibt schöne handgemachte Fights. Es ist ein bisschen, ja, manchmal übertrieben, aber im Großen und Ganzen doch relativ bodenständig in Anführungsstrichen. Und ich fühlte mich also wirklich gut unterhalten und hatte Spaß dran. Ist auch, glaube ich, mit 8 Folgen, 50 Minuten so ungefähr, nicht allzu lang im Vergleich zu anderen südkoreanischen Megaserien. Von daher, ja, definitiv unterhaltsam. Eine knappe 8 von 10 oder 4 von 5 gibt es hier von mir für A Shop for Killers auf Disney Plus. Wolfgang.
Ich habe mal den gerade auf die Liste mitgepackt bei Disney Plus. Ich bin auch gerade auf der IMDb-Seite, da läuft jetzt gerade der Trailer so still im Hintergrund.
Okay.
muss gestehen, schaut ganz, ganz witzig aus. Und wie du ja gesagt hast, sind scheinbar nur 8 Folgen. Das ist dann ja auch in einer handhabbaren Größe. Von daher.
Absolut.
Werde ich sicherlich mal reinschauen.
Ja. Und Stefan, leider kein Disney Plus.
Nee, bin raus.
Bist raus. Ja. Aber vielleicht ja doch irgendwann. Also wenn, dann kannst du die mitgucken sozusagen.
Okay. Solange keine Beerdigungsszene drin ist, ist alles gut.
Ja, doch ist, aber ich glaube, die hält sich sogar in Grenzen. Ja, der Onkel wird ja zu Grabe getragen. So. Aber nee, es hat auch wirklich ein paar gute Ideen drin und ein paar echt fiese Szenen auch, die ich auch gar nicht so spoilern will. Also es ist nicht übermäßig brutal, aber schon so, ja, ich würde es gern sagen, aber dann spoilert man halt irgendwie schon eine coole Szene und aber ja, definitiv ein Blick wert. Ist nicht durchgängig perfekt. Ist auch so die Hintergrundgeschichte, ist, wo man dann mal sagt, naja gut, kennt man schon so ein bisschen, aber wie gesagt, gut gemacht, optisch gut, also ich hatte nicht viel auszusetzen an der Serie. Gut, dann noch ganz kurz zum Schluss musste ich leider in Anführungsstrichen, weil mein Sohn den sehen wollte, The Marvels angucken und kann eigentlich nur sagen, was für ein Scheiß. Das Hauptproblem ist halt einfach schon mal, dass es im Endeffekt nicht konsumierbar ist, ohne dass du mindestens 2, 3 Serien auch noch auf Disney Plus gesehen hast, weil eine der Gestalten, die da mitspielt, ist, glaube ich, irgendwie die Mrs. Marvel, die eine eigene Serie hat. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr euch, habt ihr Captain Marvel gesehen?
Nein.
Nein?
Ja. Nein.
Auf jeden Fall hat da ihre beste Freundin eine Tochter, die ist jetzt hier erwachsen und ich glaube, was war denn die letzte Disney-Serie mit die da lief.
Secret Invasion oder?
Genau, so? Genau. Und da ist auch, glaube ich, die mit dabei. Also die zwei müsste man mindestens gucken und Captain Marvel natürlich auch, um da überhaupt die Personen zuordnen zu können, die da mitspielen. Und dann ist halt, ich hatte also mindestens 2 große Szenen oder also eine sehr, sehr große Szene und eine mittlere Szene, die komplett irgendwo so auf Musical getrimmt sind. Einmal landen sie auf einem Musical-Planeten, wo alle Leute singen.
Das ist doch mal eine neue, frische Idee.
Super, meine Frau und ich haben uns angeguckt und die Augen verdreht. Also das war schon sehr grausam und dann gab es auch noch eine Cats-Szene mit Memories. Also das war dann so noch drauf und irgendwie noch den ein oder anderen Cringe-Moment. Ja, die Action ist zwischendurch okay, die kann man gucken, aber halt im Zuge der Marvel-Filme auch nichts wirklich Neues. Gegner sind mal wieder die Kree, die auch schon in der ein oder anderen Folge oder Serie aufgetaucht sind. Auch da ist wieder so, es gibt nicht so einen wirklichen Bösewicht, weil natürlich ist die Intention eine gute, und das geht mir halt inzwischen auch schon auf den Keks, dass nicht einfach mal einer einfach stinke, scheiße böse sein kann und mies und einfach nur so, weil er Bock drauf hat, sondern es braucht immer irgendwie so einen, ja, doch eigentlich einen guten Hintergrund, und das ist gerade bei Marvel inzwischen schon extrem und nervt ziemlich. Also von daher kann ich der Marvels nicht empfehlen, schon gar nicht, wenn man die Serie nicht gesehen hat, und vergebe eine sehr knappe 2 von 5 mit viel Augen zudrücken. Ja, so viel zu meinen Last Scene.
Ach Mensch, jetzt verleidete er mir den guten The Marvels.
Ja, tut mir leid für dich.
Ich habe die Serien aber in der Tat auch nicht gesehen.
Ja, man kann ihn schon gucken, so, aber du hast halt in dem Sinne keine Info über die, ne, warum, wie, weshalb und woher hat die eine ihre Kräfte. Ich meine nicht, dass es eine wirkliche Rolle spielt, aber
Das ist halt irgendwie.
Ja, aber.
Also ich könnte es ja mal ein bisschen nachvollziehen, wenn man so die Kinofilme so ein bisschen aufeinander aufbaut und dann, aber dann, wenn man halt dieses ganze Seriengedöns auch noch.
Das ist einfach auch so inzwischen voraus, zu viel und ja, wie gesagt, also auch alles so gleich und.
Ja, und ich habe weder Zeit noch Lust, mir im Jahr dann 3 oder 4 Marvel-Serien anzuschauen, nur damit ich dann irgendeinen Kinofilm wieder verstehe oder so. Also,
es ist halt einfach immer dasselbe. Wie gesagt, das ist so. Auch ich habe mir irgendwo vor kurzem diesen Blue Beetle oder was angeguckt. Das war auch kack. Kannst du knicken. Madame Web soll ja auch nicht wirklich gut sein, obwohl es jetzt nicht direkt Marvel ist, aber also die sollen einfach mal eine Pause einlegen. Es ist doch, jeder hat doch, oder ich sag mal, die meisten haben doch die Schnauze voll, oder? Also
ich muss auch an den Einspielergebnissen, also der ist ja auch nicht gut.
Eben, und ich meine, das sollten die ja, die wollen ja nicht unbedingt Geld verlieren, also von daher, und was man halt auch merkt, so das Gefühl habe ich zumindest, dass die Leute jetzt nicht komplett keinen Bock drauf haben, aber halt schon froh sind um andere Sachen, deswegen sind glaube ich auch eher so bei Disney Plus dieses The Visions oder wie das heißt oder so, die werden eigentlich viel mehr frequentiert, oder auch für Star Wars gab es da ja irgendwie so bestimmte Sachen, die nur angelehnt waren in dem Universum, wo aber die Leute total frei in ihren Ideen waren und da waren wirklich gute Sachen dabei, oder da kann man dann auch eher mal reingucken, weil man halt auch, es klingt vielleicht übertrieben, aber halt mal auch in Slasher im Star Wars Universum oder keine Ahnung, aber wo halt einfach mal diese dummen Regeln durchbricht, weißt du, so das muss so und so sein, damit irgendwie das ins Universum passt und so, aber gerade wenn du Science Fiction und Fantasy hast, ist doch alles offen und alles möglich, und es gerade im Universum gibt so viele Planeten, warum kann man da nicht irgendwo auf einem anderen Planeten kann was völlig anderes abgehen?
Das war ja das, was Andor so gut gemacht hat, irgendwie, weil es halt mal was ganz anderes war im Star Wars Universum bei Disney Plus, und die war halt klasse irgendwie zum Anschauen, aber da war halt nicht diese ganze Skywalker bla 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 Gedöns und Lore irgendwie mit dabei, sondern es war halt irgendwie, klar gab es dann die Klon Trooper oder wie auch immer und die Generäle und dann aber halt so eine kleine Rebellengruppe, und das war eigentlich nett und erfrischend und war jetzt nicht irgendwie groß verbandelt mit dem Rest.
Ja, also von daher, also wegen mir braucht es keine Marvel-Filme mehr in die nächsten 10 Jahre. Danach können sie gerne wieder anfangen. So viel zu meinen Last Scene auf jeden Fall.
Die Hoffnung wird vermutlich nicht erfüllt werden.
Wahrscheinlich nicht.
Gut, aber dann vielen Dank dafür, und ja, dann soll es das gewesen sein für unser Last Scene, und dann machen wir mit unserem Hauptreview weiter, und da haben wir uns diesmal The Kitchen angesehen, und Stefan wird uns eine kleine Inhaltsangabe geben.
Ja, genau. The Kitchen spielt in England in einer einigermaßen nahen Zukunft. Unser Hauptprotagonist ist Izzy. Der arbeitet für ein Bestattungsinstitut, Life After Life heißt das, wo sich Leute nicht in dem Sinne einäschern lassen können. Das tun sie zwar, aber sie werden auch gleichzeitig als Dünger für kleine Pflanzen verwendet, so dass jeder quasi ein neues Leben aus dem alten Leben hervorbringt, sozusagen. Nun ja, Izzy trifft bei einer Beerdigung auf den 12-jährigen Benji und früher kannte er dessen Mutter und somit kommen die so ein bisschen ins Gespräch, beziehungsweise Benji bemerkt ihn übers Motorrad und von Izzy kommen sie ins Gespräch und Benji ist dann auch derjenige, der dann so ein bisschen der Sache nachgeht und feststellt, dass Izzy in einem Wohnblock oder ja, einem großen Wohnblock wohnt, The Kitchen genannt, wo ja viele Illegale wohnen. Es ist keine von diesen modernen, von der Polizei geregelten Siedlungen. Es ist alles sehr chaotisch. Es gibt Drogenhandel und illegale Sachen, aber halt auch eine starke Gemeinschaft unter den Bewohnern. Es ist halt quasi ein Ghetto, ohne dass das jetzt zu negativ gemeint ist. Es ist quasi die Freiheit der Kommune, die dort lebt, und auch einen eigenen Radiomoderator und Radiosender hat, wo das Ganze so zusammengehalten wird. Es gibt regelmäßig Polizeirazzien, wo dann Leute verschleppt werden und die Stände im Innenhof zerschlagen werden und ähnliches. Aber nichtsdestotrotz, ja, gibt es dort halt eine starke Gemeinschaft. Und in dieser Gemeinschaft versucht Benji so ein bisschen Fuß zu fassen, zuerst anhand einer kleinen Gang, will ich sagen, die dort mit Motorrädern und Motorrollern und sowas rumfährt und auch manchmal Foodtransporter bestiehlt außerhalb des Komplexes und damit die Bevölkerung innerhalb des Gebäudekomplexes mit Nahrung versorgt und sowas. Auf jeden Fall stellt Izzy fest, dass das wahrscheinlich nicht der beste Umgang für Benji ist. Und dann, wie gesagt, er kannte ihre Mutter damals und es gibt eventuell eine weitere Connection. Und somit nimmt er ihn so ein bisschen unter seine Fittiche, zeigt ihm so auch ein paar positive Seiten dort, lässt ihn bei sich übernachten. Sie gehen in so einen Club-Tanzbereich, sage ich mal, im Keller. Und es entsteht so eine kleine Freundschaft zwischen ihnen. Doch die Sache ist folgende. Izzy hat für die Zukunft eigentlich ein Apartment in Aussicht, in einem besseren Viertel. Da steht er auf der Warteliste und hat noch ein paar Tage Zeit, um die letzten Anzahlungen zu tätigen, um dort dann einzuziehen. Und es ist ein Apartment nur für eine Person. Klar, bringt das ein paar Gewissenskonflikte mit sich und so weiter. Und natürlich spitzt sich auch die Lage mit der Polizei weiter zu. Und das ist die Ausgangssituation von unserem Hauptreview, The Kitchen.
Jo, vielen Dank dafür. Dann übergebe ich mal an Andreas. Was war dein erster Eindruck von The Kitchen?
Zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand erstmal so den Einstieg und so, fand ich ziemlich gut, ziemlich atmosphärisch. Ich mochte ja schon, dass es sich ein bisschen ruhiger alles abspielte, und auch so von der Atmosphäre und der Optik fühlte ich mich dann doch tatsächlich mehr angesprochen, als ich erwartet hätte. Mit fortnehmender Laufzeit hat es allerdings ein bisschen abgenommen, weil leider in meinen Augen zu wenig passiert ist. Man bekam mit, wie im Endeffekt die Gang sozusagen immer mehr ein bisschen in den Vordergrund gerückt ist, aber auch nie, wie soll ich sagen, also es war jetzt nie so ganz bedrohlich in meinen Augen und die Sachen, die passiert sind und so, das war dann alles ein bisschen sehr langsam inszeniert und passte dann nicht so ganz. Am ehesten noch waren dann tatsächlich diese Polizeiüberfälle, die für ja ein bisschen Action und auch Geschwindigkeit gesorgt haben. Und ich war dann so in einem, ja, ein bisschen, der Film ließ mich hängen, sage ich jetzt mal. Im wahrsten Sinne des Wortes, einfach weil nicht wirklich sowas vorging. Und das, was vorgefallen ist oder auch passierte, war dann auch alles ein bisschen zu vorhersehbar in meinen Augen. Das war so, ja, das Mischgefühl, das ich hatte beim Gucken erstmal.
Ja, ich habe mir auch leicht was anderes drunter vorgestellt. Ich hatte mehr so was Dystopisches, leicht actionorientiertes im Sinn. Jetzt kein Actionfilm, aber dass irgendwo ein anderer Fokus, Schwerpunkt wäre. Es war ja im Prinzip jetzt ja dramalastig, kann man ja fast sagen.
Ja.
Korrigiert mich. Genau. So sah ich das jedenfalls. Und da hat es mich nicht so wirklich abholen können. Also ja, die Punkte waren alle nicht verkehrt, sag ich mal. Die Gewichtung, darüber lässt sich ein bisschen streiten. Ich fand auch so wirklich dieses Bonding zwischen Benji und Izzy war jetzt auch nicht so, ich will nicht nachempfindbar sagen, sondern also, ich habe es mir etwas kräftiger gewünscht irgendwie, weil so wirklich, ja, sie waren alle so ein bisschen auf Distanz, vor allem, klar, Izzy war auf Distanz, aber so wirklich gute Bonding-Momente, fand ich, waren eher rar gesät. Da war noch so die Szene, wo sie gemeinsam lachen über so eine Lampe mit so einer Hula-Tänzerin, irgendwie noch das Harmonischste, also im Sinne von Gefühle, die irgendwie hervorkommen. Aber ansonsten, interessanterweise hat Andreas gesagt, der Film ließ mich hängen, und das fand ich eine gute Formulierung irgendwie, weil irgendwie, ich will nicht sagen, er plätscherte dann irgendwann auch so vor sich hin, es passierte ja ständig was, aber es war so dieses, ja, okay, ja, leicht vorhersehbar und auch nichts wirklich so vertieft über die Gesellschaftsform oder das was eigentlich das Drumherum ist. Das diente als Kulisse, und auch so dieser Mikrokosmos-Wohnblock war auch da, aber es war halt alles nicht so tief, wie man es hätte vertiefen können irgendwie, meines Erachtens.
Ja, man hat auch nichts über die anderen im Endeffekt erfahren. Das war alles sehr plakativ, ne? Du hattest halt die Gang, so mehr oder weniger, ne? Dann hattest du irgendwie die Händler, aber niemanden hatte eine tatsächliche Persönlichkeit außer Izzy und Benji im Großen und Ganzen. Wo du sagst, ne, also man hat irgendwie mehr erfahren oder wenigstens nur irgendwie im mal in einem Nebensatz oder woher die kommen, was warum oder irgendwas. Also es war halt einfach alles gegeben in dem Sinne. Und das war am Anfang irgendwie okay, aber dann hast du dir irgendwie doch gewünscht, fand ich, ja, so die ein oder andere Person hätte dann schon noch ein bisschen tiefgründigeres oder mehr Inhalt bekommen sollen oder
ja, können. Ja, wenn es nur der Radiomoderator gewesen wäre.
Genau, auch zum Beispiel ja. der einfach nur da sitzt und kommentiert und ein bisschen Musik macht, und aber du wusstest auch nichts über den, ne?
Mhm, genau. Also ich fand, er hat ein paar coole Ansätze gehabt, also dieses dystopische London in der nahen Zukunft mit diesen ja, brutalistischen Bau, das fand ich eine sehr gute und gelungene Location, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand auch dann so einzelne Elemente ganz cool, so einmal ziemlich am Anfang mit dem Spiegel, das hat mich dann so an Cyberpunk 2077 erinnert, wo dann halt auch, oder bei Total Recall war das, glaube ich, damals auch schon so, oder dann die Drohnen, die halt, oder die Polizeidrohnen, die ständig irgendwie über dem Gebäude schweben oder so. Das war eigentlich ein sehr cooles Setting oder so. Aber wie ihr schon gesagt habt, man erfährt sehr wenig dann über die Hintergründe, wie ist die Gesellschaft da ja angekommen. Oder auch dieses Beerdigungsinstitut, dieses Life After Life, das muss man halt einfach irgendwie so hinnehmen, dass das halt für eher ärmere Leute ist, die sich eine in Anführungszeichen normale Beerdigung nicht leisten können. Aber es wird nie erklärt, wieso denn das so ist und was da jetzt so toll dran ist, dass die da halt als Blumenerde oder als Dünger oder wie auch immer quasi weiterverwendet werden. Also es ist irgendwie so eine halbgare Sache. Und dann ging es mir ähnlich wie euch auch, dass es halt durchaus dieses Erzähltempo in dieser Beziehung zwischen Izzy und Benji durchaus sehr gemächlich war und meines Erachtens auch die beiden nicht so wirklich die beste Chemie untereinander hatten, und ich muss auch gestehen, ich fand sie beide nicht sonderlich sympathisch, was dann durchaus das Ganze durchaus ein bisschen schwierig auch zu verfolgen macht. Also das liegt jetzt nicht dran, dass Issy zwangsläufig ein Eigenbrötler ist, deswegen kann er ja trotzdem sympathisch sein, aber ich fand ihn halt einfach als Figur irgendwie, ja, hat mich halt irgendwie nicht angesprochen oder kein Punkt bei mir irgendwie wie getroffen, und dann nimmst du das halt so ein bisschen so schulterzuckend entgegen, und es ist halt dann natürlich bei so einer durchaus langsamen Erzählweise, wo es halt dann schon ein bisschen um diese Beziehung dieser beiden Figuren geht, durchaus schwierig, und dann beschäftigst du dich halt während dem Film immer wieder mit anderen Sachen. Dann, ich hatte ja den Lord Kitchen, den Radiomoderator, schon angesprochen, den fand ich dann auch wieder ganz interessant, aber man erfährt halt nicht wesentlich mehr davon, und dann diese Gang, die fand ich irgendwie total komisch, weil also wenn das halt so ein Brennpunkt ist, dann entsteht da halt normalerweise Gewalt und Verbrechen. Und was aber diese Gang mehr oder weniger irgendwie symbolisiert hat, war eher so eine Hippie-Community, die halt dann irgendwann mal Lebensmitteltransporte überfallen und das dann in Robin Hood-Manier an die Bewohner übergeben. Also das hat für mich irgendwie überhaupt nicht zusammengepasst. Das war irgendwie, ja, sie sind ja schon alle irgendwie gut oder so, aber dann sind sie ja doch irgendwie eine Gang, und dann findet Issy das bedenklich, dass er mit denen rumhängt, aber eigentlich sind sie ja doch irgendwie gut, und fand ich echt schwierig hat mir dann letztendlich auch irgendwie ja nicht wirklich zugesagt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das mit der Gang, diese Robin Hood-Mentalität, klar. Also ich hatte gar nicht mal so die Problematik damit, dass es jetzt keine fiese, gewalttätige Gang war. Ich sehe es auch so wie du, dass mehr, na, so halt eine Jugendclub, sage ich mal, ja, die dann halt da in Robin Hood-Manier von den Reichen nehmen, um den Armen das zu geben. Aber es ist schon richtig. Also klar, Issy will nicht, dass Ben sie da mitmischt. Aber die eigentliche Gefahr, dass er verletzt oder ähnliches wird oder verhaftet wird, geht ja nicht von der Gang aus oder den Raubzügen. Klar, in der einen Szene, wo sie da in diese Mall reinfahren, wahrscheinlich schon. Aber prinzipiell sind diese Razzien ja eigentlich der Gefahrenpunkt. Ja. Und auch diese Razzien fand ich jetzt irgendwie merkwürdig, weil die gehen ja scheinbar regelmäßig in den Gebäudekomplex rein, prügeln ein paar Leute zusammen.
Ja, aber halt nur die im Treppenhaus rumstehen, genau, aber die Türen werden nie aufgebrochen oder so. Das ist total abstrus.
Erst so ganz am Ende irgendwie scheinbar. Ja. Aber das fand ich halt auch so. Ja, okay, die gehen da rein, wie gesagt, treten keine Türen wirklich ein, schnappen sich ein paar Leute, fahren weg. Und wer seine Tür rechtzeitig zu hat, war erstmal sicher, so ungefähr. Und das ist halt auch so, ja. Und dann schwirren die Drohnen da rum, und ja, ich kann die Gedanken da so ein bisschen verstehen, dass man das in die Story mit reingebunden hat, weil es ist nicht uninteressant, aber die Art, wie es dann im Film genutzt wurde, wie die einzelnen Elemente genutzt wurden, fand ich auch nicht so wirklich zufriedenstellend.
Ja, wobei ich muss sagen, das hat mich nicht so dolle gestört. Das war tatsächlich was ich einfach so hingenommen habe. Mhm. Ich meine, ich weiß es nicht, oder ich sage jetzt mal, ich interpretiere das jetzt einfach mal so rein. Also primär hat das, glaube ich, auch mit so der Londoner Mentalität erstmal zu tun, was die Cops betrifft, die ja grundsätzlich ja nur mit Knüppeln bewaffnet sind. Mhm. So, dass du natürlich, glaube ich, auch wenn du nur einen Knüppel dabei hast und ein Schild, natürlich anders irgendwo reingehst und vielleicht auch nicht unbedingt in eine Wohnung, wo du nicht weißt, was dich erwartet.
Aber ne? die anderen hatten ja auch eine Waffen. Also,
ja, das weißt du ja aber nicht, weißt du so.
Aber grundsätzlich scheint es ja keine Waffen.
Ja, aber es war ja jetzt auch nicht, also keine Ahnung, wenn man da jetzt an französisch District 13 denkt oder so, was ja auch so ein Ghetto Film ist, und da ist halt einfach, da weißt du halt, da sind Waffen drin und da ist halt Gewalt drin, und das war halt in The Kitchen irgendwie gar nicht, weil es halt irgendwie so eine, in Anführungszeichen, für mich kam es so rüber, so eine verkappte Hippie-Community irgendwie, ist halt alles ein bisschen größer, aber so keiner wirklich böse und jeder will halt eigentlich nur sein Leben leben und alles anständige Leute, und dann ist es, also das ist ja, bleibt ja der Polizei auch nicht verborgen irgendwie, dass das jetzt kein, oder so war es im Film zumindest dargestellt, kein Drogen- und Verbrechens-Hotspot ist, sondern halt einfach eher eine Behausung für ärmere Leute.
Ja, klar, es ist jetzt nicht unbedingt das Hochhaus aus Dread, sondern eher so
das Viertel
aus Hamburg oder sowas.
Ja, aber wenn ich es ja richtig auch raus, war es ja ein illegal belegtes Haus.
Ja, natürlich, es ist besetzt worden durch die, wie auch so manches Gebäude, wahrscheinlich auch in Berlin besetzt ist von irgendwelchen Kommunen oder Hippies oder alternativen Linken oder was auch immer. Wie gesagt, Schanzenviertel in Hamburg, einfach weil ich ein paar Mal in Hamburg pro Jahr bin, fällt mir das einfach dazu ein. Ist ja auch ein Gebäudekomplex gewesen, das besetzt war. Ja, sowas. Aber ja, ich fand es halt alles so ein bisschen, auch so grundsätzlich so dieser gesamte Staatsapparat, was da eigentlich so hinter war. Ja, autoritär irgendwie, Überwachungsstaat, ja, auch irgendwie. Wirklich Autos fuhren da ja auch nicht auf den Straßen rum, sondern nur ein paar vereinzelte für die Reichen. Aber Motorräder hatten die Armen und ich fand es nicht so ganz einheitlich durchdacht irgendwo. Schweigen.
Ja, ich überlege gerade noch, ob wie gesagt, das hat mich auf jeden Fall nicht so sehr gestört.
Mhm. Gestört hat es mich auch nicht, aber ja. Es fiel mir auf und wo ich mir so ein paar Fragen dazu einfach stellte, was ja auch kein gutes Zeichen ist
meistens. Ja. Mir ging es ähnlich. Ich habe mir dann auch so ein bisschen so Gedanken gemacht, was es denn eigentlich für andere coole Hochhaus- oder Wohnblockfilme gibt. Und mir sind dann durchaus auch ein paar eingefallen. Also Stefan, du hattest ja Dread schon genannt, der halt einfach irgendwie ja, over the top, aber halt sehr cool ist. Oder dann, ich glaube, Attack the Block hat man sogar mal als Hauptreview auch besprochen irgendwie. Da ist halt ein bisschen übernatürlich oder mit Zombies dann eher die Horde. Und mit Michael Caine ist mir sogar Harry Brown eingefallen. Also es gibt dann durchaus ein paar so, oder District 13 hatte ich ja vorhin schon genannt, dann in Frankreich. Also es gibt ja durchaus das ein oder andere oder den ein oder anderen Film, der so ein bisschen diese Location auch nutzt. Aber
hatten wir da nicht auch mal einen noch besprochen, irgendwie auch auf Netflix, so einen französischen? Oder hatte ich den nur gesehen?
Du meinst ja auch nicht Athena oder sowas,
doch,
oder?
Genau.
Ja, okay. Nee, den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ich glaube, du hast ihn vorgestellt.
Ja, genau, so war es. Ja. Ich wusste doch, irgendwas war. Nee, der spielte ja da auch in so einem Banlieue und der war ganz okay.
Lustig, weil The Kitchen hatten sie, glaube ich, teilweise auch in Frankreich in den Vorstädten irgendwo gedreht, weil sie in Großbritannien oder in London nichts Passendes gefunden haben. Wobei dieses eine Gebäude ist scheinbar irgendein Konferenzzentrum, das so aussah wie mit diesen Lego-Steinen irgendwie nach außen gedreht. Ja, das muss irgendein Konferenzzentrum in London auch gewesen sein. Oder ist ein Konferenzzentrum in London.
Ja. Ja, also solche Filme gibt es ja. Mir ist gerade noch hier dieses The Last Bullet oder verirrte Kugel oder verlegte Kugel 2 eingefallen. Mhm. Da war ja auch irgendwie so ein Ghetto, wo die Polizisten einmal reingegangen sind und sowas. Also klar gibt es viele Filme dieser Art. Hier, wie gesagt, prinzipiell durch das leichte Science-Fiction-Setting und so und auch so mit dieser Beerdigungsgeschichte hätte man irgendwie mehr draus machen können, finde ich. Also weil's auch so dieses soziale Brennpunkt-Thema wurde nicht so wirklich ausgearbeitet, weil man einfach nicht so viel über diesen sozialen Brennpunkt erfährt, außer das Oberflächliche. Über die Figuren nicht viel, weil es auch nur oberflächlich war. Zumindest die Bewohner an sich hatte seine Momente, klar. Und man kann diesen Zusammenhalt so ein bisschen erahnen, auf jeden Fall. Auch so mit diesem Rollerskaten unten im Keller da und solche Sachen. Aber das kam einfach nicht so ganz rüber. Und diese Verknüpfung so mit allem drumherum, also auch mit der politischen oder sozialen Struktur oder so, fand ich, war halt auch sehr, sehr dünn und oberflächlich irgendwie. Und das hat mich so ein bisschen nicht gestört, aber halt enttäuscht irgendwo. Nicht, dass ich die großen Erwartungen in diesem Film gehabt hätte, aber wo ich eigentlich gedacht habe, man hätte einfach mehr draus machen können. Und auch diese Verbindung halt zwischen den beiden, Izzy und Benji. Weil, ja, sie sind halt beide sehr wortkarg gewesen, haben sich oft halt angeschwiegen. Und ja, Benji hat ein Mädel kennengelernt mal und die Sache mit der Wohnung und so. Es waren halt also Sachen. Aber ich fand das hätte man irgendwie intensiver verknüpfen können. Das war so mein Hauptkritikpunkt an diesem Film im Prinzip, oder ist mein Hauptkritikpunkt.
Und vielleicht alles auch ein bisschen straffer inszenieren, nicht, also der ging ja auch 110 Minuten oder fast 110 Minuten.
Hätte er ja, jetzt wenn auch, man schon auch, nicht so ins Detail geht, was die Person betrifft, dann hätte man den auch tatsächlich kürzer machen können, ne?
Genau, entweder vertiefen und dann wirklich Sachen einfach inniger angehen, dann wäre die Laufzeit völlig in Ordnung gewesen, oder halt so, wenn es schon so oberflächlich ist, einfach straffer und kürzer fassen und da mehr Tempo reinbringen.
Ja. Aber ich fand, was ich gut fand auch nochmal, um auch nochmal die positiven Seiten auch irgendwie darzustellen, ist, dass ich tatsächlich so die Optik ganz gut fand und auch so, ist zwar sehr minimal eingesetzt, aber so gerade am Anfang die Fahrt irgendwie oder der Blick da drauf, wie so die CGI oder beziehungsweise war relativ dezent, klar erkennbar, aber irgendwie passte es so zur Atmosphäre, wie das dann alles aussah und so. Das fand ich für so einen kleinen oder auch mit natürlich mit ein bisschen geringerem Budget ganz ordentlich gelöst.
Also ich muss ich auch sagen, die Ausstattung war echt cool, auch dieser Innenhof dann mit diesen einzelnen kleinen Ladengeschäften, die da sich aufgetan haben und halt da die, in Anführungszeichen, die Nahversorgung halt für diese ganzen Bewohner übernehmen. Das war eigentlich von der Ausstattung sehr cool, oder auch diese, ich hatte es ja eingangs schon gesagt, ein bisschen ja diese Cyberpunk-Effekte oder halt auch die Drohnen, die über dem Ganzen schweben. Und was ich auch noch ganz nett fand, war der Soundtrack irgendwie zum Film, der halt jetzt so ein bisschen so eher ungewöhnliche Musik auch gebracht hat, insbesondere ja auch durch den Radio-DJ Lord Kitchen, der halt dann hier seine Platten immer abgespielt hat oder so. Das fand ich eigentlich ganz nett und sympathisch.
Ja, ja, absolut.
Ja. Ich gehe jetzt mal auf die Personalien so ein bisschen ein, weil fand ich auch nicht uninteressant. Der Hauptdarsteller, der Izzy gespielt hat, ist ja eigentlich ein Hip-Hopper, ein Musiker sozusagen. Künstlername ist Kano und ist halt nebenbei auch Schauspieler, aber hauptsächlich eigentlich Musiker. Benji ist sein Filmdebüt und Seriendebüt, also hat vorher nichts gemacht und ist also ein absoluter Newcomer. Dafür eigentlich ganz gut, meines Erachtens. Der Lord Kitchen ist Ian Wright, spielt den, ehemaliger Fußballer, Profifußballer aus England.
Okay.
Und der Film wurde ja von zwei Regisseuren gedreht. Einmal, den Namen kriege ich nicht hin, Kipwe Tavares ist einer der Regisseure und der andere Regisseur ist Daniel Kaluuya. Und den kennen wir eigentlich alle, den Daniel Kaluuya als Darsteller, nämlich als Hauptdarsteller aus Get Out, Nope, Black Panther, Judas and the Black Messiah. Und der hat hiermit sein Regiedebüt als Co-Regisseur sozusagen gegeben und auch am Drehbuch mitgeschrieben. Genau, ist aber nicht als Darsteller in Entscheidung getreten. Also er ist so der Prominenteste im Hintergrund auf jeden Fall.
Ja, deswegen, das also ich so auch gelesen, ja.
Ja, so produktionstechnisch fand ich den Film auch gut für das Budget. Absolut, Darsteller fand ich den in Ordnung.
Absolut, also, für so einen, ich sag mal ja, einen kleineren Film, ne, definitiv in Ordnung.
Genau. Und, der Co-Regisseur, der Kipwe Tavares, den du ja genannt hattest, das hatte ich jetzt im Vorfeld auch gelesen, der hat irgendwie einen Architekturhintergrund und das kommt halt auch ein bisschen durch, sage ich mal. Das ist halt schon sehr, eben auch auf dieses Gebäude fokussiert ist und sieht man schon, dass da irgendwie auch jemand mit einem Fable dann irgendwie mit beteiligt war, sage ich mal.
Genau, die haben also die Sets und so alles gut ausgewählt und auch so dieses dystopische London gar nicht mal mit so vielen CGIs, glaube ich, in Szene gesetzt, sondern einfach, dass sie ein paar gute Einstellungen von bestimmten Gebäuden genommen haben und so. London bietet ja schöne moderne Architektur und auch ein paar nicht so schöne Architektur, Blockhäuser, also Blocks hauptsächlich. Aber wenn du sagst, das hatte ich zum Beispiel nicht mitgekriegt, dass teilweise auch nicht nur in England gedreht wurde, um bestimmte Sachen hinzukriegen. Ja, schon interessant auf jeden Fall. Also das haben sie ganz gut hingekriegt. Also vom Produktionstechnischen her kann man da nicht viel. Er hatte jetzt auch nicht so viele Special Effects. Und das hatte Andreas ja schon erwähnt, was CGIs waren eigentlich ganz gut integriert und jetzt nicht so herausstechend irgendwie als CGIs zu erkennen.
Ja.
Gut, gibt's sonst noch irgendwie was zu The Kitchen oder sollen wir langsam mal zu unserer Wertung kommen?
Nee, ich würde noch lobend den Soundtrack erwähnen, der auch ganz gut und passend war, was wahrscheinlich auch daran liegt natürlich, dass der Hauptdarsteller ja auch Musiker ist und die, denke ich, dann auch durch das mit dieser Radiosendung sich natürlich da auch Gedanken drüber gemacht haben und von daher war die auch neben den Visuals so mein ja mit ein Highlight fand ich und passte auf jeden Fall zum positiven Eindruck.
Ja. Alle so ein bisschen zwiegespalten.
Ja, das macht sich auch an meiner Wertung bemerkbar.
Ja. Wie schaut die denn aus bei dir?
Naja, irgendwo zwischen 5 und 6, wobei ich mich nicht entscheiden kann, in welche Richtung. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also auf der einen Seite denke ich, ja, 5 ist dann vielleicht doch ein bisschen zu wenig, weil eigentlich war der ja ganz okay und hat mir irgendwie gut gefallen. Und bei einer 6 denke ich mir, ja, aber es war schon wieder fast zu wenig irgendwie so. Ah. Ne? Deswegen hänge ich da auch schon wieder mittendrin.
Ja, bei mir geht es ein bisschen harscher zur Sache. Ich bin bei einer 4 von 10.
Okay, das hätte ich jetzt aufgrund der bisherigen Kommunikation nicht erwartet.
Ja, aber mich hat halt diese Personenkonstellation, um die es halt hauptsächlich ging, die hat mich halt nicht so wirklich mitgenommen. Ich fand Ausstattung und alles war wirklich gut, aber so dieses Hauptthema des Films hat mich halt einfach nicht abgeholt.
Also um das trotzdem nochmal kurz aufzugreifen, ich fand das auch nicht so schlimm, muss ich sagen, die Beziehung zwischen den beiden, weil die halt einfach entfremdet waren und die haben sich ja im Endeffekt da wirklich gerade erst kennengelernt und dass die nicht sich dann gleich irgendwie in die Arme fallen und so, fand ich irgendwie nachvollziehbar.
Ich bin bei 5 von 10. Glatt.
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 Ohne Hänger.
Ohne Hänger, ohne Plus und Minus. Glatte 5 von 10. Oder
dann ist es ja zumindest zusammenhängend von 4, 5 nach
6. 6, genau.
Gut. Ja, sonst noch irgendwas zu The Kitchen? Ansonsten?
Nö.
Schließen wir das für diese Ausgabe. Dann wieder vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.
Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Bis dann. Auf Wiederhören.